Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist und Moderator, vielen bekannt aus der ZDF-Sendung Terra X oder Faszination Erde, einer der bekanntesten deutschen Tierfilmer. Schönen guten Morgen erstmal.
Hallo, moin moin.
Und wir haben gerade beschlossen, wir duzen uns, denn du bist tatsächlich auch damals bei SWF 1, muss man noch sagen, ganz kurz gewesen zu einem Bewerbungsgespräch. Und die Geschichte musst du gerade auch mal den SWR1-Hörern erzählen.
Ja, das war noch vor der Umbenennung in SWR. Und ich hatte ein Bewerbungsgespräch bei SWF 1 und musste warten im Zimmer und war aufgeregt und rannte auf und ab und drehte mich dann so um. Dabei schlug ich den Menschen, die gerade ins Raum kamen, das Kaffeetablett aus der Hand. Und der damalige Wellenchef hat den ganzen Kaffee dann ins Gesicht und aufs Hemd bekommen. Und das noch, bevor ich guten Tag sagen konnte. Also es war ein sensationeller Auftakt für mein Bewerbungsgespräch bei diesem Sender hier.
Für eine lange, dauerhafte Beziehung. Warum bist du dann nicht bei SWF 1 gelandet?
Tja, das ist bis heute ein großes Rätsel. Also ich habe dann später einen Anruf vom Wellenchef bekommen, der sagte, ja, das war ja ein ganz interessantes Gespräch. Aber wir möchten lieber, dass du vielleicht bei uns beim dritten Programm arbeitest. Und so bin ich dann bei SWF 3 oder SWR 3 heute gelandet. Aber das kann auch daran gelegen haben, dass wir auch alle noch sehr jung waren damals. Und das war damals die Jugendwelle und da passte ich wahrscheinlich einfach besser hin.
Ja, und da bist du einige Jahre gewesen, warst auch beim Deutschlandfunk als Nachrichtenredakteur. Wie ist es heute, in so einem Hörfunkstudio zu sitzen? Weil eigentlich sind die großen Bühnen, Fernsehstudios ja dein tägliches Geschäft jetzt.
Ja, aber ich finde das hier immer noch so viel schöner, weil das so direkt ist. In Fernsehstudios ist das so, dass man immer nur daran denken muss, wo ist die nächste Kamera, wo sitzt das Publikum, wie muss ich mich drehen, wo ist der Scheinwerferkegel. Und hier kann man einfach so sein, wie man ist, was viel, viel schöner und direkter ist.
Und dennoch ein ungewöhnlicher Weg, dann vom Nachrichtenredakteur zum Tierfilmer zu werden. Also wie war dieser Weg? Normalerweise wird man dann Korrespondent in Washington, geht in die Welt hinaus. Gab es vorher diesen Bezug als Naturfilmer?
Das hätte mir natürlich auch passieren können, diese Korrespondentenkarriere. Zum Glück bin ich noch rechtzeitig abgesprungen. Naja, das ist gar nicht so überraschend, wie es aussieht. Ich wollte schon als Sechsjähriger, ich war ein großer Fan von den Jim Mack-Filmen und Jim Mack-Büchern und allem. Und ich wollte immer Naturfilmer werden. Und es gab halt zwei Wege dahin. Entweder über ein Biologiestudium, also über die wissenschaftliche Seite, oder über die journalistische. Und die banale Wahrheit ist, ich habe zuerst einen Platz an der Journalistenschule bekommen, bevor ich einen Biostudienplatz bekommen habe. Und so war es halt dann.
Was war denn dann der erste Dokufilm, den du gemacht hast?
Also das war keine richtige Dokumentation, das war ein Reisemagazin, das ich damals gemacht habe. Ich war beim Deutschlandfunk und mein Telefon klingelte, eine Kollegin, eine Freundin rief mich an und sagte, du, ich habe einen Job für so einen Reisefilm, kann aber nicht, kannst du mich vertreten, habe ich Urlaub genommen und bin mit einem Fernsehkamerateam nach Rio de Janeiro geflogen. Und ich kann mich genau an meinen ersten Drehtag, den ersten richtigen Drehtag meines Lebens erinnern. Ich stand abends dann nach dem ersten Drehtag am Strand von Ipanema, guckte in die untergehende Sonne, hatte eine Caipirinha in der Hand und dachte, so, das machst du jetzt mal für den Rest deines Lebens.
Und so ist es dann geworden. Und jetzt stehst du aber auf den großen Bühnen, beispielsweise heute Abend auch in Mannheim. Das wird ein langer Tag mit Planet Erde Teil 2. Und das ist eine Kooperation zwischen der BBC und auch des ZDFs, die einfach wunderbare Bilder genommen haben. Und du hast aber mal gesagt, na eigentlich bist du lieber unter Wasser mit Haien unterwegs als auf so einer großen Bühne. Wie viel Überwindung kostet das?
Also die letzte Minute, bevor man auf eine Bühne geht und da sitzen dann 10.000 Menschen, die einen erwartungsvoll angucken, das ist schon eine schlimme Minute. Aber wenn die Show dann läuft, ist es ganz schön. Und bei diesen BBC-Bildern finde ich es halt so wunderbar. Das ist im Grunde, wir feiern das Leben auf der Erde. Das sind die schönsten Naturfilmbilder, die es bisher gibt.
Also na, da musst kann man du ja mal, jetzt sagen,
na,
als
muss
Moderator.
Ich nicht, aber
wir steigen gleich
ich
mal
kann
tiefer
das,
ein.
Ich kann das beweisen. Ja. Ich kann das beweisen. Du musst mich gleich danach fragen. Ich kann es belegen, bezahlen.
Heute Abend zu sehen in Mannheim die Tour Planet Erde Teil 2. Ist so eine Mischung aus Sinfoniekonzert und Naturfilm. Und du hast eben geprotzt. Es sind die schönsten Bilder der Erde. Klar, als Moderator protzt man, aber jetzt kommt der Beweis.
Ja, und du hast geprotzt. Du wüsstest, welchen Beweis ich anführen würde. Jetzt frage ich erst mal, was glaubst du denn, was ich sagen werde?
Na, weil es unglaublich viele Bilder sind, die zusammengetragen
falsch
worden sind von mehr als 3.000 Reporter. Es gab so und so viele Filme.
Ja.
Es ist in, wie heißt es, 4K, HD und so weiter. Jetzt kommen noch
was
diese ganzen technischen
Sachen. Was ich
eigentlich
nur sagen wollte, ist, wir haben zum Beispiel tatsächlich die erfolgreichste Naturfilmszene aller Zeiten. Die Jagdszene einer Galapagos-Meerechse mit Racersnakes, also Nattern, auf den Galapagos-Inseln und das ist allein bei YouTube 13 Millionen Mal abgerufen worden, weil es eine absolut faszinierende Szene ist. Und das ist so lustig, wenn man in einem großen Saal sitzt, da sitzen 10.000 Menschen. Die meisten sind gestandene Frauen und Männer. Und da läuft eine kleine Echse vor einer Schlange weg. Die Leute schreien, die Leute juchzen, die Leute applaudieren und feuern die Echse an und hoffen, dass sie überlebt. Es ist wahnsinnig zu sehen, wie emotional ein Naturfilm sein kann. Und 13 Millionen Klicks, komm, das ist echt cool.
Ich dachte ja, jetzt kommen die Zahlen, mit denen geprotzt wird. Ja. Aber von daher, wie ist es denn dieses erste Bild, was man sieht? Da gibt es eine riesige Schneelandschaft und davor, glaube ich, ein Gepard und dann sieht man das Orchester. Ist das so, man sagt ja immer, man braucht so diesen Eye-Catcher, kommt aus dem Englischen, nimmt man natürlich auch die Bilder im Filmbusiness. Ist das so, das Reinziehen in diesen Moment?
Ja, wir haben vorne sozusagen ein Intro. Da trete ich auch noch nicht auf. Das ist dann nur Musik und Bilder erstmal. Und da sind natürlich die schönsten Aufnahmen drin. Das ist natürlich schon dieser Eyecatcher. Das ist wie das Bonbonpapier. Also erstmal ist es hübsch, reizvoll und man kriegt dann gleich Lust.
Und so unglaublich gestellt.
Man kann Tierfilm nicht stellen. Das ist der Unterschied zu einem Interview wie unserem, das man vorbereiten kann. Ein Tier in der Wildnis tut, was ein Tier tut. Da ist nichts gestellt.
Na, weil es so in riesiger Vergrößerung ist, dieses Tier eben in dieser Schneelandschaft. Deswegen sieht es so unglaublich gestellt aus.
Ja, aber das hat zwei Gründe. Zum einen, wenn 10.000 Menschen in einer Halle sitzen und man hätte jetzt nur die Fernsehmonitorgröße, dann würden die ab der 10. Reihe ja nichts mehr sehen. Das wäre also vergleichsweise sinnlos, das klein zu zeigen. Und die Schönheit der Natur in Größe abzubilden, finde ich mehr als angemessen. Also, und diese LED-Leinwand kann ja wirklich dieses Ultra-HD, 4K-Technologie wirklich abbilden. Das ist gestochen scharf, nochmal ganz anders als zu Hause. Das bockt schon, sich das anzugucken.
Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ein Sinfonieorchester, du trittst dann irgendwann auf die Bühne. Gibt es eine Geschichte, die erzählt wird?
Ja, ich erzähle kurz vor den Filmen, immer also zwischen den einzelnen Filmen, was als nächstes kommt. Also gebe so ein bisschen den Hintergrund dazu, damit man die Geschichte, die man sich dann anguckt, ohne Text, und das ist auch eine der ganz wunderbaren Sachen, finde ich, es wird nicht geredet, während die Bilder gezeigt werden, sondern es gibt nur diese tollen Bilder. Und dazu die live eingespielte Musik von so einem 80-köpfigen Sinfonieorchester. Übrigens ein ganz tolles Gefühl. Also ich wünsche mir jetzt für den Rest meines Lebens, dass egal was ich mache, immer ein 80-köpfiges Sinfonieorchester dabei ist, weil es sich einfach großartig anfühlt, wenn man auf die Bühne kommt und so 80 Leute. Das macht Spaß.
Aber das kennt man ja auch von den Tierfilmen allgemein, also dass mit der Musik immer Spannung erzeugt wird.
Das kennt man von Filmen allgemein. Also das ist auch sehr sinnvoll und sehr gut. Man kann das mal zu Hause mal austesten. Gucken Sie sich mal irgendeinen Horrorfilm an, der Ihnen immer Angst macht, und spielen Sie dazu irgendeine Comicmusik ab. Dann ist das Ding nicht nur nicht mehr unheimlich, sondern es wird sogar albern. Und das heißt, Filme funktionieren immer nur, wenn der Ton entsprechend als Stimmungsverstärker eingesetzt wird. Das ist eine völlig normale dramaturgische Technik.
Ja, das unterstreicht dann eben auch teilweise die Dramatik.
Gibt die emotionale Richtung sogar vor. Man kann ein Bild mit Ton in völlig verschiedene Richtungen drücken. Es kann eine Ankündigung von Freude sein, es kann sich schon drohendes Unheil abzeichnen. Das alles macht man nur akustisch. Cool am Fernsehen ist ja gerade am Film, dass man Bild und Ton hat.
Faszinierende Welten sind da regelmäßig zu sehen bei Terra X oder Faszination Erde. Aber eine Frage, die sich die Zuschauer natürlich ganz oft stellen, auch: Wie nah darf der Tierfilmer dran? Gibt es da ungeschriebene Gesetze? Du hast gerade eben noch gesagt, na, manchmal muss man Regeln brechen.
Ja, aber natürlich nicht, wenn es um Tierwohl geht. Also das hängt natürlich ganz davon ab, was man gerade macht. Wenn man tatsächlich Verhalten beobachtet, hängt es davon ab, wie nah das Tier einen heranlässt, ohne das Verhalten zu ändern. Jetzt muss man aber aus dem echten Leben berichten. Wenn ein Wissenschaftler ein Tier beobachtet, nehmen wir mal die Bonobos im Kongo, also die Menschenaffen, da war ich gerade. Man kann wilde Tiere nicht beobachten als Wissenschaftler, weil wilde Tiere, wenn ein Mensch kommt, weglaufen. Also um Forschung zu betreiben, werden Tiere habituiert. Das heißt, eine Forscherin, ein Forscher geht jeden Tag dahin zu diesen Bonobos, zu den Affen im Urwald, und verbringt den ganzen Tag da, und zwar über Jahre.
Um eine gewisse Anpassung zu erreichen.
Naja, eine Gewöhnung, würde ich sagen. Also die Tiere müssen bei Anwesenheit von Menschen so entspannt sein, dass sie sich immer noch ganz normal wie wilde Tiere benehmen, sonst wäre Verhaltensbeobachtung sinnlos. Und wir arbeiten ja immer mit Wissenschaftlern zusammen und deshalb gehen wir natürlich zu diesen habituierten Tieren. Andere könnte man auch kaum filmen. Gut, Löwen zu filmen ist total einfach, das ist sozusagen Kinderkram handwerklich, aber wenn man Bonobos filmen will oder sehr scheue Tiere, wird es sehr kompliziert. Da geht man so nah ran, wie die Tiere es zulassen. Wenn man aber Projekte begleitet, und das machen wir auch oft, also wenn zum Beispiel ein Gepard betäubt wird, um ihm ein Sendehalsband umzuhängen, dann kann ich den auch auf den Arm nehmen. Das hängt also von der Situation ab und man muss selbst als Tierfilmer entscheiden, wie weit gehe ich und was ist nicht mehr okay.
Wie transparent ist das? Also es gibt auch Tierfilmer, die das selbst auch kritisiert haben. Zum Beispiel sagte Chris Palmer, der hatte mal ausgepackt, in der Washington Post hatte er damals geschrieben, wenn Sie in einem Film einen Bären sehen, der einen Rehkadaver verspeist, dann ist es höchstwahrscheinlich ein gezähmtes Tier, das nach Süßigkeiten sucht, die der Tierfilmer im Bauch des Rehs versteckt hat. So etwas hat der Zuschauer natürlich erstmal nicht im Kopf.
Also wenn ich zum Beispiel Haie filme, nehme ich auch oft Köder mit. Also dann habe ich oft ein paar blutige Fische, die ich dann irgendwie in der Tasche habe oder da unten hinlege.
Du warst, glaube ich, mit deinem eigenen Blut auch bei den Haien unterwegs.
Genau, ja. Das habe ich dann auch vor der Kamera gemacht. Da habe ich mal mein eigenes Blut unter die Haie gespritzt, um zu beweisen, dass die gar kein Interesse an Menschen haben. Und dieser Mythos, dass die bei Menschenblut irre werden würden, ist totaler Quatsch. Ne? Macht überhaupt keinen Sinn. Aber wichtig ist, dass man es immer sagt. Das habe ich auch erst gelernt im Laufe der Zeit. Man hatte mal als Tierfilmer das Gefühl, man muss so tun, als sei man unsichtbar im Wald und hätte alles beobachtet. Und es nimmt aber überhaupt keinen Zauber, wenn man sagt, so, und dieses Tier hier ist jetzt gerade eingefangen worden von den Wissenschaftlern, um es zu untersuchen. Oder ich kann da nicht näher rangehen, weil das ist eigentlich viel natürlicher. Und ich glaube, der Tierfilm ist da inzwischen auch, bis auf ein paar schwarze Schafe.
Scheint aber ein Bewusstseinswandel im Tierfilm zu sein, weil früher war es natürlich komplett anders.
Jacques Cousteau hat ganze Korallenriffe gesprengt, um dann nachher die toten Fische zu zählen, um rauszufinden, wie viele Tiere leben auf so einem Korallenriff. Das ist aber nicht der Idiotie der Naturfilmer geschuldet, sondern einfach dem Zeitgeist. So ist man damals mit Natur umgegangen. Das macht man heute natürlich nicht mehr.
Gab es mal so eine Situation, die du gestellt hast, die du heute vielleicht nicht mehr stellen würdest?
Ja, ganz am Anfang. Also da gibt es natürlich viele. Also ich mache das jetzt ein Vierteljahrhundert und natürlich, Gott sei Dank auch, habe ich mich hoffentlich ja auch zum Besseren entwickelt in der Zeit. Das vor 25 Jahren war das auch noch anders. Da haben wir zum Beispiel mal über einen Projekt einen Bericht gemacht, den ich heute auf gar keinen Fall mehr machen würde, wie Leute daran gearbeitet haben, Tiger in Afrika anzusiedeln. Damals mit dem Argument, in Indien und Asien sind sie vom Aussterben bedroht, in Afrika sei noch Platz. Das hörte sich erstmal plausibel an. Aber wenn man die größeren ökologischen Zusammenhänge sieht, ist natürlich völliger Wahnsinn, so großes fremdes Tier zu verpflanzen. Das war damals zu unkritisch. Ich war noch zu fasziniert von dieser oberflächlich guten Idee. Das würde ich heute nie mehr machen.
Wird man ja auch als Tierfilmer dann instrumentalisiert, wenn man dann darüber berichtet. Ne?
So ist das. Und dafür braucht man halt ein bisschen Hintergrundwissen, um die Dinge dann auch richtig einordnen zu können.
Gab es auch mal Momente, wo du das vielleicht miterlebt hast, wo andere dann eben Grenzen überschritten haben, wo du vielleicht auf Tricksereien aufmerksam wurdest?
Na klar, wenn ich mir Filme genau angucke, dann sehe ich das natürlich oft. Ich habe gesehen, wie Tierfilmer auf den Philippinen Eagle, das ist ein sehr, sehr großer Adler, Monkey Eating Eagle heißt der, also der jagt manchmal kleine Affen, wo Affen an Bäumen befestigt wurden, um dann die Jagd des Adlers als Nahaufnahme drehen zu können und so. Sowas gibt es alles. Also wie überall auf der Welt gibt es gute und auch ein ganz paar schlechte. Und ja, die schlechten gibt es auch bei den Tierfilmern. Wäre ja doof, das zu verleugnen.
Wie bist du damit umgegangen in solchen Situationen? Kann man darauf aufmerksam machen?
Klar kann man das, wenn man in dem Moment dabei ist. Meistens sehe ich das ja auch nur in den Filmen nachher. Oder bei einer berühmten Unterwasserszene, wo man sieht, wie so ein Hai unten aus dem Sand kommt und nach einer Beute schnappt. Und wenn man das Bild mal anhält und da genau reinguckt, sieht man, dass das Beutetier an so einer Angelsehne, an so einer fast durchsichtigen Angelsehne, direkt vor der Kamera vorbeigezogen wird, damit man dann wirklich auch ins Maul dieses Hais gucken kann. Solche Sachen darf man nicht machen, aber ich befürchte, dass sie in der Abgeschiedenheit des Naturfilms doch immer mal wieder vorkommen. Und wir müssen da versuchen, einen Selbstreinigungsprozess als Naturfilmer zu haben. Und wenn wir das mitkriegen, müssen wir die halt ächten, die Leute, die das machen.
Was ist denn so das Häufigste, was vorkommt, dass abgerichtete Tiere als Wilde verkauft werden?
Das könnte ich mir vorstellen. Also ich arbeite selber bei Terex auch öfter mal mit Tieren, die abgerichtet sind, nur wir sagen es dann. Also dann sage ich, guck mal hier, das ist der Adler von dem sowieso und jetzt gucken wir mal, wie der jagt. Das Interessante ist, man befürchtet als Naturfilmer mal irgendwie, wenn man sagen würde, es ist ein abgerichtetes Tier, wäre es nicht mehr so faszinierend. Aber ich habe festgestellt, das stimmt gar nicht. Und die Zuschauer fühlen sich auch viel ernster genommen und die fühlen sich halt nicht verarscht, wenn man ihnen sagt, was Sache ist.
Warum gab es denn dann die große Verarsche letztendlich auch im Tierfilm?
Naja, es hat natürlich viel mit Selbstinszenierung Inszenierung zu tun. Leute, die vor der Kamera sich als Helden inszenieren, als die harten Typen, die in der Wildnis irgendwie jedes wilde Tier beherrschen und so. Und ich glaube, man kann auch jetzt erst, also ich genieße das auch immer sehr, versagen zu dürfen vor der Kamera und stelle mal fest, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das auch am liebsten mögen. Wenn ich mal wieder sage, ach, kann ich nicht, weiß ich nicht, traue ich mich nicht, das finden die ja nicht viel besser, als wenn ich da als Tarzan durch die Gegend laufen würde.
Kostet vielleicht dann aber auch einen gewissen Mut, den es früher dort in diesem Bereich nicht gegeben hat.
Ja, das ist interessant. Wenn man vor einer Kamera steht, hat man immer unwillkürlich, ich glaube, es geht den meisten Menschen so, das Gefühl, man müsste jetzt irgendwie was ganz Großartiges tun. Und den Mut aufzubringen, auch vor einer Kamera eben durchschnittlich oder auch unterdurchschnittlich zu sein, das ist viel mutiger, als dann einen Kopfsprung von der Klippe zu machen.
Und dieses Spiel mit der Kamera, das muss man natürlich auch erstmal lernen, sie dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr wahrzunehmen. Das ist wahrscheinlich die große Kunst dabei, oder?
Ja, das darf ich ja nicht, weil ich ja immer in die Kamera reingucken muss. Also ich muss schon,
ja, aber
muss schon
nicht
bewusst
mehr
sein, dass da eine ist. Aber
oder vielleicht als Person zu sehen.
Als Person. Weil, ich stelle mir immer Freunde vor, denen ich das gerade erzähle. Und das funktioniert ganz gut. Außerdem ist der Mann hinter der Kamera, jedenfalls in 80-90% der Fälle, ist ein Kumpel von mir. Das macht es dann auch sehr viel einfacher.
Naturfilmer und UN-Botschafter auch bei der Umweltorganisation WWF. Wie kriegt man all diese Engagements unter einen Hut?
Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also ich habe ja einen Kollegenmanager, der meine Termine macht. Das ist manchmal wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche ungefähr die Hälfte meiner Zeit, es klappt oft nicht ganz, aber ungefähr die Hälfte meiner Zeit so ehrenamtlich für die Sache dann zu verwenden und nicht Geld zu verdienen.
Warum ist das Ehrenamt so wichtig?
Weil ich glaube, dass Engagement mehr wert ist als eine Tätigkeit für Geld. Die muss man natürlich ausüben. Ich meine, ich muss meine Miete bezahlen, ich muss meine Schulden bei der Bank abbezahlen. Aber die Befriedigung, die ehrenamtliche Tätigkeit einem verschafft, das habe ich bei bezahlten Jobs noch nie so gespürt.
Aber kann man sich natürlich dann auch nur leisten, wenn man einen guten bezahlten Job hat.
Das ist ja auch der Luxus. Das ist auch eine sehr bequeme Ausrede in vielen Fällen.
Was hast du zuletzt ehrenamtlich gemacht und hast wirklich auch sehr viel zurückbekommen?
Ich halte ganz viel Vorträge. Ich war gerade letzte Woche in Köln in einer Schule und habe da in der großen Aula vor ganz vielen Klassen einen großen Vortrag gehalten über das Artensterben und warum uns das angehen muss. Und das ist dann ganz interessant, wie die Oberstufe, das sind meistens Oberstufenkids, wie die reagieren. Die sind viel offener, oft auch besser informiert als die Erwachsenen. Das ist ganz interessant zu sehen. Also das macht Hoffnung.
Und welche überraschenden Reaktionen hast du da erlebt?
Da hat sich ein, man muss echt sagen, so ein kleiner Nerd gemeldet, ne? Und meldet sich, also in der Fragestunde nachher, und sagt, warum tragen Sie denn die wissenschaftlichen Fakten so emotional vor? Das ist eine Frage, die hatte mir auch noch nie einer gestellt vorher. Also das wird bestimmt mal ein super Programmierer, der vielleicht mal den Nobelpreis gewinnt oder so. Aber ich bin ja der Meinung, dass Empathie und Emotionalität und Menschlichkeit gerade in der Wissenschaft noch viel zu wenig ist. Und deshalb hat mich diese Frage von diesem, ich weiß nicht, 14-Jährigen irgendwie ganz schön aus der Bahn geworfen.
Ja, aber ist doch genau das Konzept. Der hat ja genau das Konzept auch dieser Touren, wie du jetzt gerade unterwegs bist mit Planet Erde 2. Es geht ja nur über die Emotion auch das Publikum zu erreichen.
Ja, man kann jetzt auch wissenschaftlich argumentieren, wenn man sich mal die Hirnforschung genauer anguckt. Also wann ändern Menschen ihre Überzeugung und was wird überhaupt zu einer Erinnerung? Man muss sich das so vorstellen, dass die ganzen Eindrücke, die wir jeden Tag aufnehmen, die werden von unserem Hirn sortiert, oft im Schlaf. Und die Eindrücke, die besonders emotional waren, die kriegen sozusagen einen gelben Hafti aufgeklebt und gehen in das Langzeitgedächtnis. Das ist das, was uns prägt. Dinge, die wir einfach nur kognitiv mit unserem Intellekt erfasst haben, haben lange nicht diese Wirkung auf unsere Meinungen. Und es geht sogar noch weiter, wenn man mal eine Meinung hat, dann filtert man unwillkürlich die Fakten, die auf einen einströmen, so, dass die eigene Meinung immer unterstützt wird. Das heißt, Objektivität ist eine Illusion und das muss man wissen.
Man will sich ja selbst bestätigt sehen.
Man will sich selbst bestätigt
sehen. Erlebst du das manchmal, wenn du viel auf Vorträgen unterwegs bist und vielleicht dann auch unterschiedliche Meinungen triffst, dass du auch etwas so, ja, kommt dann irgendwann sowas Missionarisches, dass man sagt, ach, ich möchte gerne, dass sie eben auch meine Meinung auch übernehmen?
Natürlich, ich bin ja nicht anders als alle anderen, aber ich versuche dann immer mich zu bremsen. Ich werde ja auch immer damit mit der anderen Seite konfrontiert. Es gibt ja immer noch die Leute, die tatsächlich behaupten, es gebe seriöse Einwände gegen den Klimawandel oder Artensterben sei irgendwas von der Lügenpresse oder so.
Ja, es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die eben sagen, der Klimawandel sei nicht menschengemacht.
So, halt, das, ne? Es gibt ungefähr 34.000 Studien, die den Zusammenhang von Klimawandel und menschlichem Tun untersucht haben. 34.000. Davon sagen ungefähr 34, dass das nicht so ist. Das ist ein Promille. Ein Promille der Studien ist anderer Meinung. Jetzt kann man natürlich, wenn man Klimawandelleugner ist, in einer Talkshow den ganzen Abend damit verbringen, eine nach der anderen von diesen 34 aufzuzählen. Aber es gibt eben 34.000 andere. Und bitte jetzt mal den gesunden Menschenverstand einschalten. wenn 34.000 Studien das eine sagen und 34 das andere, für welche Seite entscheide ich mich?
Wäre es da nicht sinniger, überhaupt zu sagen, der Klimawandel wird sowieso kommen? Wie stellen wir uns alle gemeinschaftlich darauf in Zukunft ein?
Ja klar, ich diskutiere inzwischen auch gar nicht mehr darüber, ob es einen Klimawandel gibt. Das ist ungefähr so, als würde man darüber diskutieren, ob die Erde eine Scheibe ist oder ob der Weihnachtsmann wirklich existiert. Das ist völlig sinnlos und wir müssen darüber reden, wie kann man ihn begrenzen und wie managen wir die Folgen? Das sind die sinnvollen Fragen.
Du hast im vergangenen Jahr bei Terra X auch über Grönland berichtet. Wenn du jetzt an die Dreharbeiten denkst, welches Bild kommt dir da zuerst in den Kopf?
Ein Eisbohrkern, den ich gezogen habe aus dem Meereis, der wunderbar klar aussieht. Es liegt ja auch nirgendwo Müll rum auf Grönland, weil es kaum Menschen gibt. Aber in diesen Bohrkernen waren ganz, ganz, ganz viele kleine Mikroplastikpartikel. Sogar mehr als bei uns in Nord- oder Ostsee, weil die sich da ansammeln. Also das Plastik, das wir jeden Tag wegschmeißen, ist inzwischen so massiv überall in den Meeren, dass es sich sogar da ansammelt. Das Umweltbundesamt hat, glaube ich, mal ausgerechnet, der Plastikmüll, der im Meer rumschwimmt, wenn man den in einen Güterzug verladen würde, dann würde dieser Güterzug von hier bis zum Mond und halb zurückreichen.
Stellt sich Grönland in irgendeiner Form auch darauf ein?
Naja, Grönland wird jetzt erstmal viel Eis verlieren. Und für die Grönländer ist das erstmal eine gute Nachricht. Denn ein Land, das menschen- und lebensfeindlich ist, kann Landwirtschaft in absehbarer Zeit betreiben, die bisher unmöglich war. Und ich glaube, das ist für die Menschen in Neuseeland, Grönland, vielleicht gar nicht schlecht ist. Also der Klimawandel heißt ja nicht, dass es überall katastrophal wird. Es gibt ja auch Orte und Grönland ist ein Beispiel dafür, da kann es für die Menschen angenehmer werden.
Aber ist so ein Bewusstsein da, dass sich da auch viel tut? Also neulich war beispielsweise eine Abenteurerin da, Eveline Binsack, und sie war auf Grönland und erzählte ganz betroffen, dass dort eben die Selbstmordrate bei Jugendlichen so extrem hoch ist. Also sprich, dort gibt es wenig Aussichten und wenig Hoffnung. Wenn jetzt natürlich, wenn der Klimawandel dort als positiv verkauft würde, sähe ja vielleicht das Selbstverständnis eines Landes schon wieder anders aus.
Ich traue mich nicht, den Klimawandel und diese Selbstmordrate zusammenzubringen. Das kann so viele andere gesellschaftliche Ursachen haben, dass ich, da kann man, glaube ich, seriös nichts dazu sagen.
In Rostock treffen sich gerade 200 Wissenschaftler seit gestern, die sich zur Polartagung zusammentun, um eben über Konsequenzen zu sprechen. Inwiefern ist das bei dir auch immer in der wissenschaftlichen Betrachtung ein Thema, wie der Klimawandel eben auch in Zukunft einbezogen wird? Vielleicht eben auch mit positiven Folgen.
Naja, ich versuche halt immer wieder zu erklären, dass diese Umweltthemen keine Umweltthemen sind, die sich irgendwie nur im Umweltbereich abspielen. Nehmen wir mal unsere Flüchtlingskrise, für uns ja alle eins der größten Themen in den vergangenen Jahren. In Syrien, wo ja ein Großteil der Flüchtlingskrise begonnen hat, herrschte jahrelang eine schlimme Dürre, bevor es zum Bürgerkrieg kam und zur Flüchtlingskrise. Ich will natürlich nicht behaupten, dass die Dürre die Ursache dafür war, aber ganz bestimmt eine der Ursachen für die Krise in Syrien. Das heißt, Umweltprobleme schlagen schnell um in gesellschaftliche und politische Probleme. Es hätte weniger Flüchtlinge gegeben ohne diese Dürre. Vielleicht hängt die Dürre ja auch mit dem Klimawandel zusammen. Wenn irgendwo das Meer so steigt, dass Menschen in Bangladesch, in Indien, in den flachen Regionen wegen des Meeresspiegelanstiegs ihre Heimat verlassen müssen und zu Flüchtlingen werden, dann betrifft uns das. Und das müssen wir uns immer klar machen. Umweltschutz ist keine Sache, bei der es darum geht, die Umwelt zu schützen, sondern Umweltschutz ist Menschenschutz.
Inwiefern ist das auch Thema eben auch für deine Sendung? Hängt das damit auch zusammen, weil es ja eben nicht nur die Natur betrifft, sondern eben auch die Migration?
Es wäre ja unseriös, wenn man das nicht verbinden würde. Man muss ja immer betrachten, wenn das passiert, welche Folgen hat das? Das ist, finde ich, ja immer die entscheidende Frage bei jeder Form von Journalismus. Und das machen wir natürlich auch beim Wissenschafts- und Umweltberichterstattungsjournalismus.
Wann warst du zuletzt in Island? Dirk Steffens übrigens, wer gerade einschaltet bei uns in SWR1 Leute.
Vor 2 Jahren zuletzt. Und Island ist natürlich nach wie vor ein Traumziel. Wunderbare Insel.
Was macht das für dich so faszinierend?
Für mich vor allem die Vulkane und die Kälte. Also ich bin jetzt, obwohl ich mich natürlich oft da aufhalte, nicht so der Tropentyp. Meine Familie lebt seit 1 Million Jahren in Norddeutschland und in Skandinavien. Da fühle ich mich wohl. Und in Island, das ist mein Klima. Und ich war da im Inneren eines Vulkans. Das fand ich irre. Es gibt da einen ganz ungewöhnlichen Vulkan. Da ist die Lava, als er erloschen ist, zur Seite abgeflossen. Man kann sich also durch den Schlot in die alte Magmakammer abseilen. Muss man sich so 120 Meter abseilen. Irres Erlebnis, im Vulkan zu sein.
Wobei man dir unterstellen könnte, dass du ein gespaltenes Verhältnis zu Vulkanen hast. Es gab nämlich mal einen schweren Unfall in einem Vulkan.
Ja, beim Klettern, das war jetzt gar nicht so exotisch. Das war auf Santorin in Griechenland. Das ist ja auch ein großer Vulkan. Und der ist vor einigen tausend Jahren mal ausgebrochen und hat einen riesen Tsunami im Mittelmeer ausgelöst. Und ich erzählte das gerade so und seilte mich also die Steilwand ab. Und dann hat mir ein Felsbrocken den Kopf zertrümmert. Das war nah dran, sage ich mal. Das war knapp.
Und hat aber dein Verhältnis nicht in
Ach
irgendeiner
doch, also
Form
zu... Ich wusste erst nicht, überlebe ich, dann wusste ich nicht, werde ich jemals wieder ein Gesicht haben, mit dem man auf die Straße gehen mag. Und da, seither bin ich jetzt auch ein großer Fan von plastischer Chirurgie, weil ich der sozusagen mein Gesicht verdanke und weil ich auf der Station, auf der ich gelegen habe damals und operiert wurde, eben viele Menschen gesehen habe, die ohne plastische Chirurgie keine lebenswerte Zukunft mehr hätten. Also da habe ich zum Beispiel, man macht ja so schnell mal so einen Witz über Schönheitschirurgie und so, ne? Aber da, wo sie eben nach Unfällen und nach Krankheiten arbeitet, ist sie eine super tolle Disziplin. Hut ab.
Aber du sprichst auch jetzt über diese Extremmomente sehr cool und abgeklärt. Und in diesen Situationen war es ja eben sicherlich auch sehr wackelig, dass man fast den Boden unter den Füßen verliert. Dieses Empfinden ist nicht mehr da?
Nee, das war nur so im Krankenhaus. Also ich habe ja wirklich den Boden unter den Füßen verloren. Ich war ja erstmal bewusstlos und dann ein paar Tage nicht transportfähig und so. Es gab dann, als ich nach Deutschland geflogen wurde und die ersten OPs kamen, da gab es so eine Phase, dass ich dachte, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Wie soll denn mein Leben jetzt weitergehen? Aber das ging zum Glück schnell vorbei.
Du musst ein großes Selbstbewusstsein in dir tragen.
Nee, im Gegenteil. Also ich glaube, ich bin im Prinzip eher ängstlich und schüchtern. Und das, was ich mache, ist vielleicht auch so eine Form, damit umzugehen. Also ich orientiere mich immer sehr an Fakten und an Sachargumenten. Und bevor ich mich zum Beispiel irgendeinen Berg runterstürze mit einem Fallschirm, würde ich immer erstmal genau abchecken, wie sind die Chancen, wie ist der Wind, was sagt der Experte, haben wir einen Wissenschaftler dabei, wie viele Unfälle passieren da. Nur wenn ich der Meinung bin, das ist sicher, dann mache ich es.
Ja, ist da für dich vielleicht die Naturwissenschaft auch ein gutes Medium, mit den eigenen Ängsten sich zu konfrontieren?
Das finde ich, ist ja die Naturwissenschaft sowieso fast immer und überall. Egal, ob wir jetzt mit unseren Ängsten dealen oder ob wir mit Depressionen oder mit hysterischer Freude dealen, all das hat ja mit Natur und Biologie zu tun. Wir sind ja eben keine geistigen Geschöpfe, sondern wir sind biologische Geschöpfe. Wir sind Tiere plus Geist. Aber wir sollten diese Biologien in uns viel ernster nehmen, egal bei welcher Debatte.
Was hast du da vielleicht über dich selbst auch zuletzt entdeckt, was du über dich noch gar nicht wusstest?
Naja, ich bin zum Beispiel kein religiöser Mensch. Und wenn man über Dinge wie den Tod nachdenkt, ist Biologie und Naturwissenschaft, finde ich, sehr tröstlich. Also wir sind alle aus Sternstaub gemacht und es geht nie ein Atom verloren. Und alle Lebewesen gehen auf ein einziges Lebewesen zurück in der Evolution. Wir sind alle miteinander verwandt. Übrigens, du bist auch zur Hälfte eine Banane, rein genetisch betrachtet jetzt. Wie wir alle ja übrigens. Und ich finde solche Gedanken aus der Naturwissenschaft auch sehr tröstlich, dass das Leben zum Beispiel eine große Einheit ist und wir nicht so alleine dastehen. Das ist für mich alles so groß und faszinierend, da brauche ich da gar keine Religion mehr, so zum Beispiel. Also da hilft mir Naturwissenschaft auch sogar bei diesen eher metaphysischen Bereichen.
Tierfilmer berichten ja auch viel über Tierquälereien, das hast du auch des Öfteren schon gemacht. Gab es so eine Situation, die dir auch ganz besonders selbst nahegegangen ist?
Also ich bin ja auf einem Bauerndorf groß geworden. Ich bin kein sehr sentimentaler Mensch, was das anbelangt. Also ich habe selber Tiere geschlachtet und obwohl ich inzwischen jetzt kein Fleisch mehr esse, aber das ist natürlich auch meine persönliche Entwicklung. Aber bei Filmen zum Beispiel über Hähnchenmast, die Entmenschlichung, also die rein industrielle Betrachtung von Tieren, das hat mich getroffen. Also ich mag Tiere. Also ich meine ernsthaft, ich mag Tiere wirklich gern. Und zu sehen, wie sie wirklich zu Dingen werden, zu Lebendkapital, es gibt kein anderes Wort dafür, das hat mich ganz schön berührt, muss ich sagen.
War das dann auch unter anderem ein Grund, dieses Projekt Hühnerhof zu starten, wo du selbst dann Ökobauer wurdest?
Ja, also das hatte zwei Motivationen. Zum einen das und zum anderen, es ist so leicht, das, was ich auch oft mache, ich knie irgendwo am anderen Ende der Welt neben einem Mondbären oder einem Gorilla und sage, diese Tiere sind vom Aussterben bedroht, wir müssen sie retten. Dafür kriegt man in Deutschland überall Beifall, das ist Wohlfall. Machen ja auch ganz viele andere vor der Kamera gerne sich mit seltenen Tieren dahinstellen und sagen, wir müssen die retten und ich bin der Held und rette die Welt. Die Wahrheit ist ja aber, wir müssen auch die Tiere im Auge behalten, die hier bei uns leben. Und das sind eben auch viele Nutztiere. Was macht es für einen Sinn, Gorilla zu retten, wenn wir gleichzeitig jedes Jahr irgendwie eine Dreiviertelmilliarde Hähnchen industriell halten und abschlachten und männliche Küken schreddern und Schweine unter Bedingungen halten, die schlimm sind. Also das Problem ist, wenn ich sage, Gorillas schützen, klatschen alle, wenn ich sage, Schweine anders halten, dann buhen alle. Und das muss man als Journalist auch aushalten.
Aber es ist tatsächlich gerade auch ein Bewusstsein da, dass beispielsweise viele Familien sich 2, 3 Hühner anschaffen. Dass du könntest als professioneller Ökobauer, der du damit wurdest, vielleicht mal ein paar Tipps geben. Was ist denn ganz besonders wichtig, wenn ich mir morgen einen Huhn anschaffen will?
Also das können sicherlich andere noch viel besser als ich. Aber man braucht, das ist das Schöne an Hühnchen, man braucht gar nicht so viel. Ein kleiner Garten reicht. Und ab und zu mal ein bisschen Streufutter raus und dann sind die Tiere auch schon glücklich. Ich habe das ja mit einer Familie auch mal in einem Feldversuch ausprobiert. Den habe ich 3, 4 Hühnchen gebracht. Die Kinder haben mit denen gespielt und sie wurden richtig ein bisschen so wie Haustiere. Aber wir haben die am Ende trotzdem geschlachtet. Und das Interessante ist, dass sich bei den Kindern das Verhältnis zu Leben und Tod, zu Fleisch und zu Essen dadurch verändert hat. Die haben das Hähnchen immer noch gerne gegessen, aber mit Respekt.
Und das ist so wichtig dabei. Aber jetzt las ich davon, dass sich viele nur ein Huhn anschaffen. Huhn, hätte ich gedacht, wäre doch ein Tier, das braucht mehrere, das lebt im Verband.
Also wenn es mit im Wohnzimmer leben kann, wäre das ja auch ein Verband. Also es hängt natürlich dann von den Haltungsbedingungen ab, klar. Also wenn man es mit ins Bett nimmt, ist vielleicht eins auch genug. Aber wenn sie draußen im Garten leben, wären vielleicht 2 oder 3 schon besser.
Welche Tiere leben bei Steffens zu Hause?
Also bei uns in der Wohnung, ich bin ja unheimlich viel auf Reisen, leben 2 Katzen. Was auch dazu geführt hat, dass ich in der Familienhierarchie hinter meiner Frau und den beiden Katzen jetzt nur noch auf Position 4 bin.
Ja, zu selten zu Hause wahrscheinlich.
Ja.
Wie sieht die Woche jetzt noch aus? Tour, glaube ich, mit Planet Erde heute in Mannheim, Karfreitag in Frankfurt, Samstag in Freiburg. Wer so viel aus dem Koffer lebt, welches Ritual gehört dann unbedingt dazu?
Ach, ganz viele kleine Rituale. Ich habe immer so eine kleine Kaffee-Handpressomaschine dabei. Musik ist total wichtig für mich. Also man nimmt sich Musik und Filme mit oft auf den Telefonen, Smartphones und auf den Computern, um so ein bisschen seine Welt kreieren zu können. Und dann hat man so seine kleinen Rituale, wenn man morgens aufsteht und so. Also so, man versucht irgendwie im Koffer zu Hause zu sein.
Und als Mann über 50, wenn ich die indiskrete Frage an dieser Stelle gerade noch stellen darf.
Ich bin ja noch
nicht
über 50, ich bin genau 50.
Als Mann mit 50, wenn ich an dieser Stelle die indiskrete Frage stellen darf. Was beflügelt und bewegt dich? Kannst du das in einem Satz zusammenfassen?
Immer mehr das Artensterben. Also ich mache mir tatsächlich inzwischen ernsthafte Sorgen, wie es weitergehen soll. Das Artensterben ist eine wirklich dramatische Bedrohung für unsere Zukunft.
Also das Thema wird uns auch weiterhin beschäftigen. Ich sage erstmal herzlichen Dank, Dirk Steffens.
Eins gehört.